Es ist Samstag, der 30. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Markus Söder hat sich die Marke Söder Kebab offiziell beim Patent- und Markenamt schützen lassen. Nicht nur die Marketingleistung, sondern auch Fleisch und Fleischerzeugnisse. Ein starkes Indiz dafür, dass er nach beruflichen Alternativen sucht. Denn Söder kommt quasi über Nacht das mit allergrößter Hingabe gepflegte Feindbild Nummer 1 abhanden. Jetzt steht er vorerst rat- und robertlos im Bayerischen Wald herum. Aber nicht nur Söder leidet. Die Gewerkschaft der Wärmepumpen hat ihren Schutzheiligen verloren. Und Millionen deutsche Wildpferde fragen sich, von wem sie denn künftig geknuddelt werden sollen. Wir stehen vor einer Art Zeitenwende, vor einer historischen Zäsur der jüngeren deutschen Politik. Am Montag wird jener Tag sein, den viele Journalistinnen und ja auch Journalisten immer befürchtet haben und auf den die blaubraunen Jungs auf X, Tichy, die junge Freiheit, News, die Gemeinschaft der Russenbots, Alice Weidel und weite Teile der heutigen Unionsführungscrew seit Jahren akribisch hingearbeitet haben. Robert Habeck scheidet am 1. September aus dem Deutschen Bundestag und damit aus der deutschen Politik aus. Und nur die Öl- und Gasheizungen im Lande sowie die verbliebene Grünenführung atmen auf der Apofika Presseclub mit einer Art Requiem und diesen Gästen. Jana Hensel arbeitet als Autorin für die Zeit, schreibt oft und engagiert über Ostdeutschland, aber auch über die Grünen und Robert Habeck, den sie über viele Jahre ordentlich durchporträtierte und als erste Kollegin dessen Löcher in den Socken beschrieb. Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik ist quasi zu allen Facetten der deutschen und internationalen Politik sprechfähig und tut das auch ohne Unterlass, manchmal so engagiert und besessen, dass er mir vor diesem Podcast fest versprochen hat, auch die anderen zu Wort kommen zu lassen. Er betreibt das wohl schönste und größte Bücherregal Deutschlands, in dem sich vermutlich auch das ein oder andere Werk des Schriftstellers Robert Habeck befindet. Und Nikolaus Blome ist da, Leiter des Politikressorts bei RTL und vor allem NTV. In seinen Kolumnen beim Spiegel befasst er sich oft leidenschaftlich und kritisch mit den Grünen. Er machte schon früh darauf aufmerksam, dass Robert Habeck doch nicht übers Wasser laufen kann, was ihn von manchen Kollegen den Ruf des Verschwörungstheoretikers einbrachte. Trotzdem wage ich die These, dass auch Blome Habeck vermissen wird. Ein klitzekleines bisschen wenigstens. Hallo euch dreien, schön, dass ihr da seid.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Schließe ich mich an.
Ja, Robert Habeck war für die einen großer Hoffnungsträger, wurde schon mit dem jungen Willy Brandt verglichen, für die anderen die Reizfigur, ein Blender, der vermeintliche Totengräber der deutschen Wirtschaft. Dabei wollte er vor allem moderieren, Kompromisse suchen, einen anderen Politikstil etablieren. Damit brachte er es immerhin bis zum Bundeswirtschaftsminister und zum Vizekanzler. Doch die Bundestagswahl im Februar 2025 ging verloren mit Habeck als Kanzler, als Spitzenkandidat. Daraus zog er nun die Konsequenz. Wir sprechen über seinen Stil, seine Sprache, seine Strategien, seine Fehler, aber auch über die Rolle der Medien im Habeck-Hype. Ich hab's schon gesagt, Habecks Stil als Politiker war unter anderem darauf ausgerichtet, Kompromisse zu erzielen und Konflikte auch zu befrieden. In diesem Podcast geht es natürlich oft um Konflikte und wir haben unsere Gäste heute auch danach ausgesucht, dass es zumindest einen gewissen Widerspruch gibt. Trotzdem zu Beginn mal der Versuch, die Habeck-Strategie hier anzuwenden. Nikolaus, die Strategie des Versöhnens, des Zusammenführens. Sag mir doch mal bitte etwas Positives über den Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Ich könnte jetzt den Habeck machen und dann müsstet ihr mir ganz lange beim Denken zuhören.
Wir wollen es nicht übertreiben.
Meine Socken. Also, was Positives über Robert Habeck. Robert Habeck hat in einem spektakulären, für grüne Verhältnisse wirklich spektakulären Pragmatismus die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 vor einem kalten Winter in kalten Wohnungen bei kalten Duschen bewahrt. Und zwar mit seinem ganz persönlichen eigenen Ansatz, im Rahmen natürlich einer Bundesregierung, aber das macht ihm so schnell keiner nach.
Jana, ich habe aus deinen Porträts durchaus viel Wertschätzendes über Robert Habeck vernommen. Sag du mir doch mal so eine Sache, die du richtig kritisch an ihm fandst.
Markus, das ist ganz schön, auch dass du nochmal auf die Löcher in den Socken das ist ja fast so ein rechtes Narrativ geworden. Du kannst mal in den Kommentarbereich bei uns gehen. Also für unsere Leserinnen und Leser bin ich eine grüne Hasserin, just saying. Robert Habeck hat Politik gegen die Gesetze der Politik machen wollen. Und deswegen ist er gescheitert.
Mhm. Albrecht, wie sieht es bei dir aus? Wirst du Robert Habeck vermissen oder bist du eher Team Söder, der dieser Tage sagte, geh mit Gott, Hauptsache weit weg?
Söder ist ja beredt und deswegen ist das schön, dass du es am Ende gleich aufnimmst, dass Söder ihn derartig in die Wüste schicken will. Das muss man schon als Kompliment begreifen, denn da hat jemand gesehen, und das ist eigentlich die eigentliche Tragik an der Figur Habeck, wenn man sich's bewusst macht, der noch vor 5 Jahren jubilierend mit Habeck einstimmte in schwarz-grüne Koalition. Wir erinnern uns, als Herr Söder jeden Baum umarmen wollte, Bienen küsste und eine große Liebe und Affinität in Zeichen von Fridays for Future für schwarz-grüne Bündnisse hatte, bei dem eigentlich schon kein Blatt Papier mehr zwischen ihn und Habeck zu passen schien. Der hat sich in einem Maße gedreht und hat jetzt dem Mann, dem, das muss man schon sagen, deshalb nicht persönliches Bedauern. Ich meine, ich fand ihn nicht unsympathisch, ich kenne ihn kaum, Robert Habeck, aber ich bedauere sehr, dass offensichtlich die einzige Figur, das muss man sehr deutlich sagen, nicht nur eines eigenen Politikstils, sondern eines sehr, sehr grundsätzlichen Transformationsprojekts gescheitert ist, das muss man so hart sagen. Und jetzt auch wenn er vielleicht, wir müssen ja auch gleich über seinen Abgang reden, doch mit dem Comeback darin auch ein Stück weit und nicht nur ein Stück weit liebäugelte, ich glaube, meistens gilt die Devise, say never come back. Das heißt, Jana, der Mann ist weg und das bedauere ich durchaus.
Jana, was glaubst du, wer wird Habeck am meisten vermissen? Seine Partei, die Bild-Zeitung oder eben doch Markus Söder?
Ich glaube, die Bild-Zeitung und Markus Söder. Denn wir sind jetzt am Ende dieser Woche. Ich komme ein bisschen verkatert aus dieser Rücktrittswoche, muss ich gestehen. Nicht wegen des Rücktritts. Ich muss
Man
jetzt den Hörerinnen und Hörern sagen, dass Herr Blome hier versucht, lautlos sich vor Lachen zu schütteln. Ich habe Robert Habeck zum letzten Mal gesprochen im Juni auf der Sommerparty der Grünen-Fraktion. Da hat er jetzt seine Seele nicht auf der Zunge getragen, aber mir war eigentlich klar, dass er sein Bundestagsmandat Ende des Sommers zurückgeben würde.
Da schien das schon durch, dass er keine Perspektive für sich, zumindest in diesem Bundestag, in dieser Konstellation, in dieser
Partei
mehr
sah. Ehrlich gesagt konnte man das am Tag nach der Wahl sehen. Der Mann war fertig sozusagen mit sich und der Welt. Und es hat ihn, glaube ich, tatsächlich nochmal aufgehalten, diese Petition. Er wollte nicht in diese Petition hinein dann wirklich gehen. Aber dass er jetzt zum Ende des Sommers dann zurücktreten würde, mich hat das nicht überrascht. Mhm. Was ich aber interessant finde, Markus, und das ist ja deine Frage gewesen, jeder hat wieder seinen Platz gefunden. Wenn kaum tritt Habeck sozusagen für eine Sekunde zurück auf die politische Bühne, hat jeder seinen Platz. Markus Söder hat seinen Platz, Herr Huber von der CSU hat seinen Platz, die Bild-Zeitung. Also das ist so, als hätte der politische Betrieb sein Zentrum und deswegen werden die Bild-Zeitung und Markus Söder werden ihn vermissen. Sie haben ihn sehr gebraucht, ja.
Du lachst, Nikolaus, du warst lange auch für die Bild-Zeitung tätig. Hm. Ist da was dran, was Jana sagt?
Also es gab diesen irren Aufruhr, großen Streit, und nicht nur über die Bild-Zeitung, sondern in der ganzen Gesellschaft, glaube ich, rund um dieses Heizungsgesetz. Also die Karriere von Robert Habeck fällt ja wie unterm Brennglas in diesem Gesetz zusammen, im Guten wie im Schlechten, wie soll man sagen, Visionären und einfach total Bekloppten dieses Gesetzes, das sich mit, ich glaube, 3/4 aller deutschen Haushalte auf einen Schlag angelegt hat, nämlich mit allen Haushalten, die mit Öl oder mit Gas heizen. Das muss man erstmal bringen. Und wenn man das macht, dann ist man halt bei 30 Millionen Haushalten und dann muss man halt schauen, dass man ordentlich näht. Das ist dann nicht der Fall gewesen. Und dann hatte die Bild-Zeitung und alle anderen, die Kritik üben wollten, halt ein Freispiel und Habeck war das Gesicht dieses Gesetzes. Sein Glück, sein Pech, wie auch immer. Ich glaube übrigens nicht, dass der Transformationsprozess gescheitert ist. Der wird schön weitergehen, vielleicht ein bisschen gestutzt, ein bisschen justiert, bisschen mehr Augenmaß und das ist
aber
nicht
das
schlecht.
Würde ja auch niemand sagen, dass der Transformationsprozess scheitert.
Ach so, das hat ja bevor ihr jetzt alle zutiefst durchatmet, wir kommen noch in die Tiefen der Heizungskeller, was da gut und was schlecht war. Wir sind noch in der Aktualität dieser Woche und reden erstmal über die Gründe von Habecks Rückzug. Jana hat gesagt, das war für sie schon früh klar. Er hat es im Laufe der Woche in einem großen Taz-Interview etwas ausführlicher beschrieben. Es gab, sagt er dort einen Moment, der es quasi entschieden hat, also seinen Rückzug. Als Friedrich Merz seine Regierungserklärung vor den Sommerferien gehalten hat, da hat er quasi meine Wahlkampfrede gehalten, so Habeck etwa. In Zeiten der Krisen muss man die Schuldenbremse lockern, um Verteidigung und Infrastruktur zu finanzieren. Ich saß, so Habeck, im Plenum und habe geklatscht und gelacht. Nikolaus, da klingt Habeck ja so, als habe er inhaltlich wirklich alles erreicht. Glaubst du ihm das?
Nein, ich glaube, er wollte beschreiben, wie zynisch er geworden ist, dass er also dem Regierungschef, dem Kanzler klatscht, obwohl er der Opposition angehört, weil der halt das sagt, was, und jetzt muss man wirklich ein bisschen einschränken, vermeintlich Robert Habeck genau 1:1 im Wahlkampf vorgeschlagen habe.
Das sagen wir 1,1:1?
Naja, es ist nicht wirklich deckungsgleich und es ist, glaube ich, die Herleitung ist auch ein bisschen eine andere. Aber für eine Sekunde sei es drum, damit wollte er ja klar machen, dieser niedrige Politikbetrieb ist zu klein und zu wurstig für ihn, den Robert. Und so kann man das sehen. Ich fand es ein bisschen, es tut mir leid, das Wort, aber ich fand es ein bisschen weicheiig zu sagen, ich habe zwar recht behalten, aber jetzt gehe ich.
Naja, es war ja, es war ja, es war ja, es war ja, Entschuldigung.
Er war zu klein und zu wurstig für den Politikbetrieb. Es war doch eine Selbstkritik, die er geäußert hat.
Naja,
er
ist sozusagen, sowohl als auch, oder?
Aber eine, die ihn erhöhen sollte.
Natürlich, es war wahnsinnig viel.
Ich bin zu gut für diese Welt, ist natürlich Selbstkritik.
Da bin ich bei Niklas Blome, es war wahnsinnig viel Habecksches Pathos natürlich drin. Jetzt muss der Weg ins Offene beschritten werden. Ich bin, und das ist doch die eigentliche Frage, die er wirklich inhaltlich zur Begründung angebracht hat. Nicht der Punkt, da würde ich Niklas Blome da wieder sprechen. Er hat ja jede Berechtigung zu sagen, was Friedrich Merz gemacht hat. Ein Infrastrukturprogramm milliardenhafter Art war bei weitem die Übersteigung dessen, was die Ampelkoalition am Ende nicht zu Wege brachte, ob der Opposition von Friedrich Merz nicht zuletzt. Dass er das noch einmal herausstellt, dass auch übrigens Milliardenhöhen, Summen in den Milliardenhöhe für Klimaschutz dort verankert wurden, was in der Ampelzeit ob der Opposition, die dann Friedrich Merz gekippt hat, in einer seltenen Art von Widerspruch der eigenen Position, dass er das nochmal herausstellt, das kann man ihm, glaube ich, nicht nur verübeln. Aber die eigentliche Argumentation war eine andere. Die eigentliche Argumentation, und ich glaube, das führt zum Kern auch des inhaltlichen Rücktrittsgrundes. Habeck hat gesagt, der große, und da schwang das riesige Pathos mit, der große Brückenbau, ich glaube, das meinte er auch sehr ernst, der Brückenbau, der er immer sein wollte, Bündnispartei Die Grünen, die Möglichkeit, eine immer kleiner werdende Mitte der Volksparteien mit der Grünen nicht nur zu versöhnen, sondern die Grünen gewissermaßen als den Versöhner agieren zu lassen, damit diese Mitte wieder größer wird. Das ist gescheitert. Und da gibt's ein wahres Moment, denn Habeck war immer ein Mann der Exekutive. Er wollte in die Regierung. Er wollte, und da haben Sie völlig recht, er wollte sich in der Tat mit der Rolle der Opposition, desjenigen, der jetzt neu anheben muss, nicht alleine begnügen. Er hatte ganz Größeres im Visier und das ist gescheitert.
Wir hören insofern mal, was der Meister selbst gesagt hat. Er hat dazu sich geäußert.
Der Anspruch von, das war ein hoher Anspruch, die Grünen oder über die Grünen eine politische Idee von politischer Kultur in Deutschland mit zu formen, vielleicht zu prägen oder je nachdem, wie viel der Zuspruch gewesen wäre. So, und das kann ich nicht. Und das kann ich auch in dieser Position heraus nicht. Ich kann es vielleicht ein Stück weit tun, indem ich rausgehe. Nicht prägen sicherlich und nicht in der Verantwortung sein, im harten Sinne des Mandats. Aber ich kann das, was ich glaube, was im Moment die politische Debatte braucht, vielleicht bereichernd mit befeuern oder sowas, indem ich einen anderen Weg gehe. Aber in dem bestehenden Weg kann ich es meiner Analyse nach nicht.
Das, was er da gesagt hat, Jana, ist das das Eingeständnis eines Scheiterns oder beklagt er einfach die Umstände, die jetzt so sind, dass er nicht mehr so wirken kann, wie er es eigentlich wollte?
Na, ich finde schon, dass das noch eine relativ realistische Selbstbetrachtung ist. Ja, auch Frau Faeser sitzt als Bundestagsabgeordnete noch im Bundestag, auch Herr Scholz und so weiter. Aber das sind alles Politikerinnen und Politiker, die mit völlig anderen Mitteln Politik machen, als es Habeck hier gemacht hat. Habeck kann nicht aus der Nische sprechen, sondern er hat sozusagen, das kann man ihn kritisieren, Herr Blome, darüber kann man sich lustig machen, Herr von Lucke, aber es ist nun mal, das können Sie auch für falsch halten, aber schauen wir doch realistisch auf ihn. Und jenseits all dieser Häme, er hat diese Sprache und die ist sehr groß. Manchem ist sie zu groß. Das ist eine Sprache, mit der man nicht aus der Nische arbeiten kann. Damit hat er die Grünen sozusagen aufgeblasen zu einer Größe, unter der sie dann sozusagen zusammengebrochen sind. Er hat Erwartungen damit sozusagen gelockt, die Partei nicht erfüllen konnte. Und jetzt als kleiner Bundestagsabgeordneter, das kann Herr Scholz machen. Herr Scholz wollte nie reden, der wollte auch als Kanzler nicht reden. Deswegen wird er jetzt auch als Bundestagsabgeordneter nicht mit uns sprechen. Aber ein Habeck kann sich nicht mit 11% in den Bundestag setzen, ohne sozusagen sich selbst in seinen eigenen Mitteln völlig aufzugeben. Und deswegen finde ich diesen Rücktritt sehr konsequent und ich finde das eine sehr realistische Einschätzung seiner eigenen Mittel.
War das letztlich von Habeck zu groß gedacht, die Grünen zur großen Volkspartei, vielleicht, die den Kanzler vielleicht stellt?
Natürlich war es zu groß gedacht und das ist eigentlich die Tragik dahinter. Es gab allerdings, und das muss man vielleicht auch nochmal, um es historisch wirklich zu bilanzieren, was die Tragik von Robert Habeck ist, es gab ein Momentum, eben, wo sie
der die Sommer Chance gab. Sommer 2021.
Und das ist der entscheidende Punkt. Die Tragik Habecks steckt nicht im Jahr 2025. Das Scheitern war, und er ist ja quasi über die 3 Jahre der Ampel immer mehr mitgescheitert. Und da will ich auch nochmal sagen, Niklas Blume, Sie sagten so schön, 3 Millionen oder ein Drittel der Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Man sollte das Tun der Bild-Zeitung mit Heizungshammer schon ein bisschen größer machen. Es ist eine Kampagne gewesen, wie wir sie in dieser Dimension
erleben. Wir kommen aber jetzt ab von der
Hauptfrage. Aber das macht das Scheitern aus. Wir haben es auch noch nie erlebt, dass eine andere Partei, die FDP, gegen einen Koalitionspartner derart Front gemacht hat, wie es Habeck das macht. Und ich will es auch mal sagen, deswegen weiß gar nicht, wie Sie mir irgendwie Helme unterstellen könnten, Frau Hensel. Ich bedauere das zutiefst, weil die Figur Habeck über die Dimension der Figur hinausgeht. Es ist ein großes Scheitern im Jahre 2021 gewesen. Weil, und das erleben wir heute dramatisch, da war das Momentum des Robert Habeck. Und es ist der Tragik geschuldet, dass ein maßloser Anspruch einer Konkurrentin, nämlich der von Frau Baerbock, darin bestand zu sagen, ich will es machen. Und Habeck ins zweite Rigid verdammt, dann mit einem plagiierten Lebenslauf und mit einem nachgeschobenen plagiierten Buch ihrem eigenen Lebenslauf ein Chaos macht. Ja, und das Zweite, das sind keine alten Geschichten, das war das Momentum, wo die grüne Möglichkeit bestand. Und dann kam ein Laschet dazu, der gleichermaßen die Situation für die SPD eröffnete. Ich will nur den Schluss, den die Ironie zu Wege bringen. Dieses Duell, was wir unter den Voraussetzungen jetzt Söder gegen Habeck am Ende erleben, war im Jahre 2021 die normale Koalition. Hätte die Union damals Markus Söder aufgestellt, hätte sie mit Pauken und Trompeten gewonnen und er hätte, genau machiavellistisch wie er ist, hätte er wahrscheinlich mit einer gewissen populistischen Anmutung mit dem Vizekanzler Robert Habeck wahrscheinlich weit mehr rausgeholt als diese Ampel. Das ist die Tragik, die ich historisch nachträglich bedauere. So haben wir heute eine verbrannte Erde und eine ziemlich problematisch daniederliegende grüne Partei.
Ich hätte auch die These, will die auch mal Jana und Nikolaus präsentieren, dass in diesem Sommer 2021, wenn er denn gedurft hätte, er große Chancen gehabt hätte, wahrscheinlich das einzige Zeitfenster, dass ein grüner Bundeskanzler wird. Gehst du damit?
Also ich glaube auch, dass er, mindestens mal im Rückblick muss man sagen, er hätte wahrscheinlich größere Chancen gehabt. Man ahnte aber auch nicht, wie sehr Frau Baerbock das versemmeln würde. Das hat man zu dem Zeitpunkt, als sie ist, wurde nicht geahnt.
Ist skeptisch. Sie hat es offenbar geahnt.
Ich nicht.
Geschrieben.
Ich nicht. Ich finde nur zu groß gedacht. Das war ja auch die Frage. Mhm. Haben die einfach zu hoch gezielt und dann musste das schiefgehen? Das weiß ich nicht. Denn die Verhältnisse sind ja ganz andere inzwischen. Also man wird neuerdings entweder mit 25% Kanzler oder gar mit 28,5 wird man auch Kanzler für die CDU. Ich meine, das ist ein Witz in Tüten. Da kann ein Grüner oder eine Grüne schon denken, wenn ich 20 schaffe, schaffe ich auch noch Kanzler. Insofern gibt's dieses zu groß Gedenken nicht mehr. Und natürlich hat die Grüne Partei, ob man es mag oder nicht, die Anlage zur Volkspartei mindestens so sehr wie das von der SPD gerade noch übrig gebliebene.
Jana, noch mal kurz zu 21 und der historischen Chance, die Habeck hatte, woraus sich natürlich eine gewisse Tragik ergibt, wenn er dann beim nächsten Anlauf ran darf, aber die Grundvoraussetzungen für die Grünen nicht mehr so gut sind, gerade auch nach 3,5 Jahren Habeck-Regierungsbeteiligung.
Nein, ich denke auch, das hat man ja dem 25er-Wahlkampf angemerkt. Das war eigentlich der nachholende 21er-Wahlkampf. Das Plakat als Bündniskanzler da Anfang des Jahres in München auf dem Siegestour. Habeck hat sich schon noch mal ein bisschen das geholt, was er 21 nicht bekommen hat. Und er selber würde das so ebenso sehen, wie Herr von Lucke das sieht. Er selber sieht es als die große historische vertane Chance der Grünen. Ich habe immer gewusst, dass Frau Baerbock den Wahlkampf nicht stehen wird. Ich habe es auch geschrieben. Ich kannte die beiden gut und habe einfach gesehen, das ist eine junge, sehr talentierte Frau, aber die wird in so einem Wahlkampf weggeweht und das genau ist das, das ist passiert. Wäre Habeck Kanzler geworden? Ich glaube es nicht. Und wenn er es geworden wäre, dann wäre es ihm sehr schwer gefallen, in Ruhe zu regieren. All die Kampagnen gegen ihn, die dann angefangen haben im Jahr 22, die hätte er als Kanzler auch erlebt. Insofern, er hätte das Land nicht befrieden können, wie er wollte.
Er war 6 Monate lang im Jahr 22, habe ich extra nochmal nachgeguckt, der beliebteste Politiker in Deutschland.
Mit antigrüner Politik.
Naja, mit Politik Blume, einfach so. Was heißt mit antigrüner Politik?
Der Absturz in den Umfragen setzt in dem Moment ein, wo Habeck aufhört, fossile Politik zu machen, wo es um den Atomausstieg geht, wo es um das Heizungsgesetz ging. Vorher hat er LNG-Terminals gebaut, er hat Gas in Katar besorgt, er hat die Energie, er hat die Wohnungen. In dem Moment,
auf
wo
die
Habeck
Krise nach der Russland
in dem Moment, wo Invasion Habeck reagiert. Grüne Politik gemacht hat, ist er in den Umfragen abgestürzt.
Also das Heizungsgesetz kam erst 23.
Also ich meine 23, ja.
Und ja, der Absturz kam, als die Grünen,
in
und ich glaube noch nicht mal Robert Habeck selber, aber die Grüne und die Grüne, wie soll man sagen, Fraktion auch, Funktionärsschicht bei den Grünen, dachte, jetzt haben wir fast ein Jahr mit Krisenpolitik verloren und dieses komische Gas gekauft. Jetzt müssen wir alles beschleunigen, genau, was wir in dem Jahr eigentlich machen wollten an Klimaschutzpolitik. Und dabei haben sie halt massiv überdreht. Das Heizungsgesetz ist ja in irgendeinem von diesen Koalitionsausschüssen, als es um die Beschaffung von Gas und das Vertrauen und bla 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 und diese Energiekrise ging, ist das Heizungsgesetz vorgezogen worden. Das hat nur keiner gemerkt damals und dann kam es eben irgendwann, wurde es mit irrsinnig kurzen Fristen, plötzlich sollte es real werden. Diese kurzen Fristen kamen zustande, weil man es vorgezogen hat.
Und der Atomkraftausstieg kam, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es kam das Machtwort des Kanzlers, es kam eine SPD, die von Anfang an, ich erinnere an das Wort von Lars Klingbeil, der eine kann gut reden, der andere macht was. In einer großen Konkurrenz gegenüber den Grünen nicht erkennen konnte, obwohl Habeck sich regelrecht klein machte. Ich kann mich an die Konferenzen in Meseberg erinnern, wo Habeck da stand, fast bis zur Selbstverleugnung sagte, ich bin glücklich, einen guten und großen Kanzler neben mir zu haben. Also es gab von Anfang an eine, ja, es war so, weil die SPD damit haderte, dass hier ein Politiker in der Lage ist, ganz andere Werte zu erzielen als ein Kanzler, bei dem man nun wirklich mit Fug und Recht sagen muss, leider muss ich sagen, der in 3 Jahren völlig überfordert gewesen ist, völlig überfordert gewesen. Und diese Dramatik, eine Konstellation, in der es die, und das ist das eigentliche Drama, eine Ampelkoalition nie schaffte, 3 so unterschiedliche Figuren in ihren jeweiligen Stärken sich ergänzend und stärkend zu bringen. Wenn Scholz die Größe gehabt hätte, zu sagen, lass doch den Habeck reden, ich finde es ja gut, er kann die Politik erklären, wie ich es gar nicht kann. Und soll doch Lindner, wenn die FDP die Größe gehabt hätte, eine vernünftige Finanzpolitik machen, dann hätten wir nicht 3 verlorene Jahre und wir hätten nicht eine verdoppelte AfD.
Zum Heizungsgesetz
das ist die Tragik der letzten 3 Jahre.
Zum Gebäudeenergiegesetz, wie es offiziell hieß, das muss man sagen, hat Habeck ja irgendwann selbst auch gesagt, ich habe da zu viel verlangt. Auch da hören wir nochmal kurz rein.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen. Das hat man ja gesehen, dass dann sozusagen der Gegendruck sofort da war. Und es wäre ein Gegendruck gewesen, der wahrscheinlich den gesamten Klimaschutz am Ende von den Füßen geholt hätte.
Nikolaus Blome richtig empört, während er diesem O-Ton zuhört. Dieser Test, wie weit eine Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz zu gehen, den hast du ihm sehr übel genommen.
Nein. Das ist genau dasselbe Muster, was wir eben schon einmal hatten. Das sieht aus wie Selbstkritik und ist in Wahrheit Selbstüberhöhung.
Die Gesellschaft
also,
ist so doof.
Die Gesellschaft, wenn ich gewusst hätte, welche Limitiertheiten ich unterworfen bin als frei schwebender Geist, dann hätte ich natürlich diese schrecklichen, banalen Fehler nicht gemacht. Quatsch. Dieses Gesetz war einfach handwerklich saumäßig schlecht gemacht. Es hat überhaupt nicht überrissen, dass es in Ostdeutschland und in größeren Teilen Westdeutschlands automatisch als Enteignungsgesetz daherkommt, wenn ich nämlich gezwungen werde, in meine Bude, die vielleicht 120.000 Euro noch wert ist oder 150.000 wert ist, eine Heizung für 30.000 einzubauen. Dann ist das Haus nichts mehr wert, denn ich kriege keinen Kredit auf dieses Haus für diese Heizung. Das heißt, ich kann das Haus nicht mehr betreiben, weil ich die Heizung nicht mehr betreiben darf. Hat daran irgendjemand mal gedacht? Sie kommen aus dem Osten, Sie müssten das doch wissen.
Aber ich wollte noch mal auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil Herr Blome etwas...
Das ist gut, war ja auch eine Frage, insofern müssten Sie jetzt auf was anderes zu sprechen kommen. Ja.
Interviewen Sie mich jetzt, Herr Blome. Sie haben ja etwas Wichtiges gesagt. Die Debatte über das Heizungsgesetz begann eben in jenem Frühjahr 23. Was Sie vergessen haben zu sagen, ist, dass Habeck da tatsächlich in den Umfragewerten ganz oben stand, nachdem er nicht 21 Wahlkampf machen konnte. Und ich möchte kurz was von Herrn Lucke tatsächlich aufgreifen, weil das stimmt. Man sah von Anfang an eine SPD, die stark darunter litt, sozusagen einen so prominenten Vizekanzler zu haben. Und das Kanzleramt hat peinlich genau hingeschaut, dass Habeck nicht zu groß
wurde. Da kamen auch viele Spitzen von Seiten der SPD, nicht nur von der Bild-Zeitung.
Genau, weil wir etwas würdigen. Requiem, sagtest du, Markus, zu Beginn. Der erste große Gegner, den Habeck in seinem Leben hatte, war nämlich nicht die Bild-Zeitung und auch nicht Markus Söder, sondern es war die SPD. Und die SPD, das war auch die SPD übrigens, die stark dazu beitrug, dass er nicht Kanzlerkandidat wurde. Denn diese ganzen Shitstorms von wegen Pferdebildchen und diese ganzen Sachen, das war Lars Klingbeil und das war der später unter dem harten Politikbetrieb nicht mehr arbeiten wollende Kevin Kühnert, die da an ganz vorderer Front sozusagen einen Kanzlerkandidaten Habeck versuchten zu verhindern und damit erfolgreich waren.
Naja, so ganz sollte man seine Gegenspielerin
ich dann würde doch nicht gerne, eskupieren. Ich glaube, Herr Blome, dass dieses Heizungsgesetz, das ist fetischisiert worden. Ich glaube, niemand hier im Raum ist in der Lage, ein objektives Urteil über dieses Heizungsgesetz noch sozusagen geben zu können. Es gibt so viele Gesetze, die niemand richtig anschaut, die einfach durchgehen. Wissen Sie, wie viele Gesetze der Bundestag gemacht hat in der vergangenen Legislatur? Wissen Sie, wie viele Verordnungen und Maßnahmen gerade aus dem Bundeswirtschaftsministerium in diesen 3,5 Ampeljahren durchgegangen sind? Man kann auf die Dinge starren, man kann auf die Dinge schauen und ich glaube, das ist mit diesem Gesetz passiert.
Naja, ich glaube, wir haben zum Heizungsgesetz, wir reden eine Stunde über Robert Habeck, für meinen Geschmack Rede und Gegenrede gehalten. Ich möchte gerne nochmal auf das kommen, warum wir uns überhaupt anlässlich seines Abschieds eine Stunde mit ihm befassen. Das würden wir bei einem Rückzug von Nancy Faeser, der Name fehlt schon, deshalb nehme ich ihn einfach mal, vermutlich nicht tun.
So, auch bei Olaf Scholz nicht, oder doch?
Reden wir mal über den Kurs von Habeck, dem ersten Schriftsteller in der Spitzenpolitik, inhaltlich, strategisch, aber auch als Typ, seinen Politikstil ganz am Anfang, und Habeck-Kenner wissen das, da stand durchaus sinnbildlich etwas, wofür Robert Habeck stand. Der sogenannte Muschelfrieden von Schleswig-Holstein, historisch gleich nach dem Westfälischen Frieden einzuordnen, sage ich jetzt mal so. Dabei ging es um das Fischen von Muscheln und Austern im Nationalpark Wattenmeer. Die Naturschutzverbände wollten das grundsätzlich und ausnahmslos verbieten, weil die Fangmethoden da die Riffe nachhaltig geschädigten. Die Fischer hatten blanke Existenzangst. Habeck, damals Umwelt- und Fischereiminister in Schleswig-Holstein, moderierte im härtesten aller Konflikte zwischen Naturschutz und wirtschaftlicher Nutzung, wie es damals in der Presse hieß, geduldig und mit Erfolg. 2015 stand dann ein Kompromiss, mit dem alle Seiten wirklich leben konnten, der besagte Muschelfrieden. Das ist quasi die Geburt der Methode Habeck, Vermittlung, Ausgleich, Kompromisse statt Konfrontation. Jana, war das Prinzip Muschelfrieden, also der ewige friedfertige Interessenausgleich, übertragbar auf die große Bundespolitik oder war dieser Ansatz dann doch dort zum Scheitern verurteilt?
Nein, ich glaube nicht, dass dieser Ansatz in der Bundespolitik grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist, sondern ich glaube schon, dass dieser Ansatz wichtig ist und dass er der Ampel auch gut getan hat. Man darf nicht vergessen, die Ampel ist am Ende gebrochen, weil Lindner und Scholz sich nicht mehr einig werden konnten. Weil das Tischtuch zwischen den beiden...
Die beiden Muscheln,
die, obwohl Habeck, glaube ich, das war zu spät. Aber das die Ampel ist aus diesem Konflikt zerbrochen. Nein, wenn ich sagte, Habeck habe Politik gegen die Gesetze der Politik gemacht, dann will ich sagen, er hätte erkennen müssen, wann dieses Prinzip eben nicht mehr funktioniert hat. Und dieser Moment setzte ein. Vielleicht waren es die Bauernproteste, vielleicht war es Schlützil, vielleicht war es Biberach, aber irgendwann merkte man, die Stimmung gegen die Grünen, die Bild-Zeitung und andere gemacht hatten, die war in der Gesellschaft... Das ist zu einfach.
Also wir können das so weitermachen, aber das ist zu simpel.
Ich will sagen, die war in der Bevölkerung angekommen. Und ich glaube, das hat mir mal ein Grüner gesagt, die weiterhin sehr weichen, sehr toleranten Ansprachen, sagte ein Grüner zu mir, die machen die Zuschauer wütend.
Naja.
Weil man das Gefühl hat, er nimmt sozusagen seine Gegner nicht ernst. Also ich glaube, es gab einen Moment, wo er übersehen hatte.
Der Kipppunkt ist ja richtig. Ich sehe das ganz wie Sie. Natürlich ist der Moment einer ungeheuren Umkehr, eines Umfallens der Haltung zur Klimafrage Übrigens aber, da hat Blome durchaus sehr recht. Verkannt von Habeck, verkannt von Greichen. Wir dürfen ja die ganzen Fehler im Ministerium auch nicht unterschlagen. Ein technokratisch gemachtes... Es ist leider wichtig, weil es war ein großer Fehler, dass... Ja, ich bin doch ganz kurz nur dran.
Ich bin ganz kurz an dem Punkt.
Sie geben mir recht eben, sagen Sie das doch, dann sagen gut so, dann sagen Sie das.
Übergriffigen Moderator zu verteidigen.
Ich sage genau, es ist schon wichtig, nochmal festzuhalten, dass Fehler gemacht wurden. Da bin ich ganz dabei, aber der entscheidende Punkt ist der. Die Dramatik des Fehlers und deswegen ja auch dieser Begriff des Tests wurde ja Habeck um die Ohren gehauen bis dort hinaus. Auch übrigens in strategischer Ausnutzung. Aber er wollte vielleicht etwas anderes zum Ausdruck bringen und da hat er recht. In dem Augenblick, als die Grünen plötzlich begreifen mussten, was sie davor auch unterschlagen oder nicht zur Kenntnis nehmen wollten, dass in der Tat die Zumutung von Klimapolitik in der Gegenwart, und natürlich war es richtig, dass die Frage plötzlich aufkam, was macht das eigentlich mit kleinen Hausbesitzern? Was sind das für Kosten? Da gab es einen reellen Kern. Und da hat er sehr hart auch eingestehen müssen, ja, wir haben alle die soziale Dimension verkannt. Aber dass das dann anschließend seitens einer in der Koalition befindlichen Partei, seitens der FDP frontal, mit Duldung übrigens eines Kanzlers, der überhaupt kein Interesse an Ökopolitik hatte. Das war, Scholz war klimapolitisch völlig amusikal, schon mit damals zu sprechen. So, das heißt, dass das derartig dann quasi durchgehalten wurde, da kippte das ins Fatale. Und ich glaube, bloß die Frage, und das ist ja, was Sie aufwerfen, was hätte jetzt meine Frage, was hätte der Schriftsteller, und eine muss ich dich auch korrigieren, bisschen, Markus, du sagtest der erste Schriftsteller. Habeck, ist schon interessant, dass du sagst der erste, weil es so symptomatisch ist. Wir haben vergessen, dass mit Theodor Heuss, mit Carlo Schmid, große Intellektuelle in Deutschland Politiker waren. Habeck ist natürlich der erste Intellektuelle, der vielleicht manchmal überstiegen, sogar philosophisch argumentierte. Was hätte, das wäre jetzt meine Frage in die Runde, was hätte er eigentlich dann so leicht machen sollen, weil sie es so stark machen, Frau Hensel? Er hatte den Willen zur Kompromissbildung.
Ich kann Ihnen das beantworten.
Ja, bin gespannt. Also das heißt, die Notwendigkeit, sich eigentlich treu zu bleiben, war für mein Verständnis in einer Situation, da die anderen nur auf Konfrontation
aber
machen. Also
vor allem,
ich will sie nur sagen, das war die Logik Habeck nicht damit konterkariert, sondern eigentlich eher umso notwendiger. Ich sehe nicht, wie er hätte jetzt völlig anders agieren können, um sich
aber
nicht
Herr
selbst
Blume, ich, darf ich es auflösen oder möchten Sie noch was dazu sagen?
Sie lösen es auf und ich stelle es noch richtig.
Ich habe ja, also Markus sagt es freundlicherweise, ich habe ja tatsächlich Herrn Habeck sehr lange und sehr eng begleitet. Ich kenne also sozusagen auch das ganze Team, mit dem er ins Ministerium eingezogen ist. Und kann einfach sagen, das sind alles sehr schlaue, sehr kluge, fachlich versierte Leute. Aber sich die Hände schmutzig machen im politischen Berlin, wollte keiner von denen. Ich habe ja auch viele Hintergrundgespräche mit den Mitarbeitern geführt und das wollte nachweislich niemand. Weil man eben dachte, dass Habeck, dass das der Politikstil ist, für den er stünde, dass das genau das ist, was
keine Schmutzeleien.
Man spielte nicht gegen das Kanzleramt, man spielte nicht mit den Medien. Und ich weiß, da gibt es jetzt Zuhörer. Nein, ist Politik gegen die Regeln der Politik. Ich will das gar nicht werten. Und ich weiß, es gibt Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir jetzt sozusagen Zynismus unterstellen. Aber man kann nicht sozusagen die ganze Zeit...
Ich glaube eher Naivität, so von wegen,
kann es nicht sein, dass er...
Also die Grünen wollten nicht mitspielen. Habeck wollte nicht mitspielen. Und dann hat er nicht mehr mitgespielt.
Aber könnte es nicht sein, dass der Minister Habeck mindestens das erste Jahr ja sehr viel Pragmatismus gelernt hat. Dann hat er übrigens auch dabei gelernt, wow, das kommt richtig gut an bei den Leuten. Ich bin ja der bekannteste und beliebteste Politiker im ganzen Land. Und dann hat sich aber durchgesetzt im weiteren Verlauf das Gegenteil von Pragmatismus, nämlich ein grüner Missionarismus oder diese Unbedingtheit, der moralische Anspruch beim Klimaschutz. Das hat sich durchgesetzt, sich in dem einmal noch Heizungsgesetz niedergeschlagen, aber zum Beispiel auch in dieser Atomkraftfrage. Lassen wir jetzt diese drei blöden Dinger weiterlaufen oder nicht? Oder brauchen wir 6 Monate Streit, um irgendeinen Formelkompromiss zu finden von Herrn Scholz? Lass die Dinger doch laufen. Das konnte er offenkundig oder wollte nicht, weiß nicht.
Er konnte
bei
es
seinen
nicht
grünen
Partei,
Leuten
absolut.
Nicht durchsetzen. Absolut. Wenn er das durchgesetzt hätte, denn, glaube ich, wäre es für ihn auch anders ausgegangen, vielleicht sogar für diese Regierung. Denn was bei den Atomkraftwerken noch viel offenkundiger wurde, war doch, das kann doch jetzt nicht sein. Alle reden davon, wir wollen kein CO2 machen, wir brauchen dringend Energie, der Strom ist sauteuer.
Das ist eine konservative Sicht, da muss ich Ihnen widersprechen.
Ja, aber ich glaube, aus Sicht der Leute, du sagst, die laufen schon, die machen den Strom billiger, CO2 machen sie auch nicht, aber das können wir auch mal weglassen. Jetzt lass sie doch halt laufen.
Ja,
wir bauen
ja
keine neuen. Und dass die Grünen gesagt haben, nein, wir haben immer gesagt, die müssen, ganz egal was passiert, wenn die Welt untergeht, wir stellen die Dinger trotzdem ab. Ich glaube, das hat ihn auch schwer geschadet. Und dann eben aber auch den Minister.
Aber nicht bei ihren Wählerinnen und Wählern. Und darüber müssen wir ja auch noch sprechen, dass die Bundestagswahl in den letzten 2 Wochen für Habeck verloren ging. Und wir hier über das große Scheitern sprechen können. Der Bundestagswahlkampf selbst für ihn aber bis zur Abstimmung von Friedrich Merz mit der AfD relativ gut gelaufen ist. Besser als er das selbst erwartet.
Das muss ich insofern korrigieren, dass die Grünen jetzt nicht nah an der CDU dran waren.
Nein, das stimmt nicht. Aber Habeck wäre er mit 14%, 13,5% aus der Bundestagswahl rausgegangen, wäre er der einzige von den 3 Ampelmännern gewesen, der relativ unzerstört rauskommt. Herr Blome, ich möchte Sie auf eine Chronologie der Ereignisse nochmal aufmerksam machen. Im Januar des Jahres 23 probte Luisa Neubauer den Aufstand in Lützerath, weil Robert Habeck in einem sehr pragmatischen Kompromiss mit dem Ministerpräsidenten von NRW den Kohleausstieg in NRW vorgezogen hatte, aber Pragmatiker, der er war, gesagt hat, okay, wenn wir das schaffen, wenn wir derartig die Summen senken, dann machen wir dieses Lützerath, okay, das gebe ich euch dran. Dann mobilisierte Luisa Neubauer zusammen mit Greta Thunberg die komplette Klimabewegung. So, und das, die eigenen Leute hatten ihn längst so unter Druck gesetzt, dass er in dieser Atomausstiegsfrage nicht mehr anders entscheiden konnte.
Das ist doch genau die Rede, deswegen hat das doch damit, das ist doch genau die Schwäche gewesen. Das war doch der Punkt. Er hatte die Stärke nicht und das fängt schon viel früher an. Wir müssen uns daran erinnern, dass Robert Habeck einen Parteitag auch geschehen ließ, der Grünen, bei dem 3 AKWs dauerhaft am Laufen gehalten wurden und 3 Tage später wurde das vom Bundeskanzler Paolo Mufti abgeräumt. Zur übrigens ausgesprochenen Wut der grünen Seele. Das heißt, er hatte auch da die Stärke nicht, da er ja schon wusste. Oder es war auch in der Koalition ausgesprochen schlecht kommuniziert, denn das war natürlich eine ungeheure Düpierung. Und Habeck, ich glaube, hätte das, glaube ich, durchaus sehr gerne gemacht, denn es war in der Tat niemanden zu erklären, auch ökologisch nicht zu erklären. Warum greift man auf alte Kohle, Steinkohle zurück? Das war ein Einfallstor für die, die in der normalen Bevölkerung, sage ich bewusst, aber leider nicht in der klassischen grünen Klientel, übrigens auch Jürgen Trittin, den ich sonst vielen Teilen sehr schätze, der dagegen hielt und sagte, jetzt ziehen wir die AKWs-Abschaltung endlich durch, das ist unsere Seele. Da konnte Habeck sich nicht auf die Seite der Vernünftigen, der Pragmatiker schlagen und ist dadurch geschwächt worden. Gut,
er hatte es mit seiner Partei natürlich auch mit einem schwierigen Gegenüber zu tun. Das sei doch einfach mal so festgehalten. Wer weiß, ob da der klassische Führungsstil jemals funktioniert hätte. Er hat sich sicherlich um eine andere Form der Ansprache, der Kommunikation bemüht.
Ist das wirklich
Nikolaus,
so?
Er hat sich definitiv um eine andere Form der Ansprache bemüht. Da, wo er komplexe Fragen, auch Widersprüchlichkeiten, auch Zweifel, die jeder intelligente Politiker heutzutage äußern muss, auch thematisieren muss, um seine Entscheidung, vielleicht auch sein Zögern zu erklären, das hat er in einer Art und Weise gemacht. Da würde ich sagen, da hat er Standards gesetzt. Ich möchte einfach mal ein Beispiel bringen. 4 Wochen nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Habeck spricht da über den Angriff und was dieser für Deutschland bedeutet. Offen, nahbar, klar, so wie vieles sich auch zum Beispiel vom Bundeskanzler das gerne gehört hätten. Und das hören wir uns kurz an.
Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik.
Ein anderes Beispiel. Er musste dann in der von dir erwähnten Energiekrise nach Katar LNG-Gas quasi einkaufen, was er niemals wollte, aber in dieser komplexen Situation offenbar musste. Auch da hat er gesagt, dass das natürlich etwas ist, was er sich eigentlich nicht hat träumen lassen und dann aber die Gründe aufgezählt, warum er es in der Abwägung trotzdem für notwendig hält. Das fand ich schon bei einer erwachsene, aufgeklärte Kommunikation. Und wenn die jetzt wegfällt, ist das nicht für unseren politischen Diskurs auch ein Verlust, Nikolaus?
Der konnte sehr gut reden, oder kann sehr gut reden, er kann auch sehr gut erklären und nimmt einen dann so ein bisschen mit. Das ist wirklich, das kann, wenn man, unabhängig davon, ob man dann die Zielrichtung oder die Argumente teilt oder nicht, ist das schon beeindruckend. Worauf ich hinaus wollte, war eben, ob die Art, Politik zu machen, eine Methode Habeck war, so wie du es genannt hattest, oder der Muschelfriede wirklich ein exemplarisches Stück von neuer Politik gewesen ist, oder nicht genau das,
was Angela... Du hast die ganze Zeit gelacht, als ich das Beispiel vom Muschelfrieden
gebracht
habe. Ja,
aber das ist vielleicht auch einfach nur das gewesen, was Angela Merkel immer gemacht hat, nämlich größere gesellschaftliche Konflikte eher klein, tiefer zu legen und dann irgendwie auszumoderieren, bis sie sich entweder stillgelegt haben oder aber zum kleinsten gemeinsamen Nenner links oder rechts rausgegangen sind. Ich finde, der war ein bemerkenswert guter Redner, ein bemerkenswert empathischer Redner, der aber feststellen musste, dass das halt nicht langt. Und insofern ist es ein Verlust. Aber es ist auch, also beim Himmel, also die Welt geht schon weiter.
Albrecht von Lucke hat sich im Laufe unseres Gesprächs etwa 19 Post-it-Zettel hingeklebt.
Weil ich kein großes Blatt Papier habe, wo ich nochmal alles draufschreibe.
Da steht viel drauf. Steht da auch die Antwort auf meine Frage, ob der Rückzug von Robert Habeck und seinem rhetorischen Talent ein Verlust für die Politik bedeutet drin?
Absolut, ein riesiger Verlust. Ich würde da Niklas Blome sehr, sehr widersprechen. Ich glaube, dass es weit mehr war als das. Der kann sehr gut reden und es ist im Endeffekt einer, ich versuche es mal ein bisschen noch weiter vorzugehen, einer von vielen gegangen, wie wir viele verloren haben. Ich sag das mal, melde das mal an zwei Sachen festmachen. Ich bedauere es ganz grundsätzlich, muss mal klar zu sagen, dass wir einen ungeheuren Aderlass an starken Politikern erlebt haben. Und das ist jetzt für die grünen Hände mit Händen zu greifen. Die SPD hat es früher in Teilen erlebt. Guckt euch mal oder gucken sich mal die Politiker in den dritten, vierten, ich will nicht von der zweiten Reihe sprechen. Es kann einem Angst und Bange werden angesichts der Autoritätsverlustes dieser Politiker. Und bei Habeck fällt es sich nochmal eine andere Dimension anders als verglichen mit den Gabriels, mit den Nahles. Ich kann mich an keinen Politiker, ich frage euch in die Runde, ob mir jemand ein anderes Beispiel geben kann, an keinen Politiker erinnern, der danach eine Petitionsliste von annähernd 150.000 Unterschriften bekommen hat. Das zeigt, dass diese Figur einer
von
Hoffnung,
Leuten, die gesagt haben, bleibt in der Politik.
Und das ist übrigens auch der Grund, warum er so eierte. Er hat ja, ich finde, die Begründung alle nicht überzeugend. Die Frage, die ja ein Stück weit mit drinsteckt in seiner Erklärung, ich gehe jetzt ins Offene und komme dann zurück und kann etwas machen von außen, darüber sollten wir auch vielleicht noch ein Stück weit reden. Ich halte das für eine ziemliche Illusion. Er kann einer sein wie ein Gabriel, der macht sicherlich besser, weil Gabriel immer der beste und beste Sozialdemokrat aus seiner tiefen Kränkung, in seinem eigenen Gefühl von außen geblieben ist. Aber diese Figur wird nicht so leicht neu zu definieren sein. Und Habecks Stärke, das würde ich schon meinen, war mehr als nur Moderation im Sinne von Merkel. Man muss ihm doch zugutehalten, dass er versuchte tatsächlich ein gewisses Projekt der Vergrößerung der Mitte, der auch der neuen Progressiven, der Idee in der Mitte der Bevölkerung etwas zumuten zu können und damit trotzdem Kompromisse zwischen den großen Parteien zu schließen. Das war sein Ansinn. Er hat auch da übrigens auch eine ziemlich richtige, wie ich finde, und ich teile es absolut richtige, Alternativlosigkeit formuliert. Er sagt schlichtweg aus einem harten Befund, wir haben gegenwärtig gar keine Alternativen zu diesem Restbestand von großer Koalition, die längst eine kleine ist, die immer mehr schrumpft. Und aus dem Hintergrund sieht er natürlich auch für sich keine Option. Also von daher ist das auch ein Rückzug aus fehlender Perspektive. Und ich bedauere sehr, das muss ich schon sehr klar sagen, auch angesichts des Autoritätsverlusts, des Charisma, selbst für den gefährlichen Begriff des Charismaverlusts zu nehmen, dass wir es mit einem Rückzug eines Politikers zu tun haben, der offensichtlich sehr viele Hoffnungen von anderen gebündelt hat. Und das ist nicht so leicht zu ersetzen.
Jetzt haben wir mal einen Moment der Ruhe.
Aber es ist ein Zeichen der Stärke, wenn man dann geht. Ich finde, es ist ein Zeichen der Schwäche. Das hätte er nicht machen müssen. Der hätte sich hinsetzen müssen.
Ja, nicht bei Ihnen.
Offenkundig ist er kein Mann für dicke Bretter. Ist er an den Regeln der Politik
zur Wahrheit
gescheitert.
Gehört aber, glaube ich, auch, dass diejenigen, die dann das Machtvakuum schnell besetzt haben, die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, aber auch die neue Parteiführung, die ja quasi von ihm installiert wurde, um seinen Wahlkampf noch zu flankieren, also Frau Brandner und Herr Banaschak, dass die jetzt da auch, sagen wir mal, natürlich öffentlich ihre großen Reden halten, wie sehr er doch fehlt, aber auch nicht ganz unfroh sind.
Aber seine das war die übrigens bei dem ganzen Rücktritt die größte Arroganz, fand ich übrigens, in Richtung der eigenen Partei. Da hat er sich, glaube ich, auch nicht nur Freunde, er hat zwei Sachen gesagt. Ich habe ja meine Partei jetzt so aufgebaut, dass sie in der Opposition steht. Man muss ehrlich gesagt, und fragte die Taz auch zu Recht nach, kann man den Eindruck haben, hat die Partei ihre Rolle gefunden? Das war die erste ziemliche Überhebung, Selbstüberhebung. Der zweite Punkt war noch da doller. Da sagte er nämlich im Konjunktiv gesprochen, ich hätte ja auch den Klingbeil machen können. Und da muss man dann sagen, ja, wenn, lieber Robert Habeck, du hättest den Klingbeil machen können und wollen und dir die starke Rolle in der Opposition sichern können und wollen, warum hast du es dann tatsächlich nicht gemacht? Das ist die eigentlich politische Anfrage, nämlich weiter der Oppositionsführer in einer dann nicht ganz schwachen grünen Partei zu bleiben, ist eine politisch relevante Rolle, ganz wie Blome sagt, das wäre das Bohren dicker Bretter. Und die große Frage ist jetzt die, kommt der luftige Robert Habeck, das ist die Anfrage, der jetzt aus dem Off, als Philosoph kommt, kommt der nochmal zurück? Ich glaube, dass er durchaus sowas im Kopf hat, aber ich halte halte das für nicht ganz wahrscheinlich, weil in der Regel ist die Macht besetzt und keiner kommt zurück.
So ist es meistens, und dass die Grünen
außer
und die,
Merz,
die
sagen,
dann
ne?
das
und
Sagen ja. haben,
und Gregor Gysi,
dass
ich weiß
die
nicht,
so
ob das
verzweifelt sind eines Tages, dass sie sagen, also wir können es alle nicht, nur der Robert müsste nochmal zurückkommen. Das ist selten. Es gibt ein Beispiel, Peer Steinbrück, der war quasi raus und die SPD war so verzweifelt und gesagt hat, nehmen wir doch den, weil der ist nach wie vor, der wird in den Umfragen weiter abgefragt. Ich kann mir, was sein Talent angeht, fast eher so eine Rolle wie Joachim Gauck sie einnimmt, der sich hin und wieder auch zu den wichtigen nationalen, internationalen Fragen äußert und wo man gerne zuhört, weil da eine gewisse Gravitas dran ist. Ich möchte abschließend das aufgreifen, was Albrecht eben gesagt hat, von Charisma sprach er, was viele mit Robert Habeck verbunden haben. Und an dich, Jana, die Frage, kann irgendjemand diese Charisma-Lücke füllen und brauchen wir das eigentlich in der deutschen Politik?
Also ich glaube, dass wir Charisma brauchen. Ich glaube, dass wir Leute brauchen, die mit den Menschen reden. Also ich ganz theoretisch würde ich sagen, dass all das, was Habeck versuchte, den Leuten anzubieten, das ist nach meiner Überzeugung das, was Politik leisten muss. Weil Herr Blome sagt, er versteht nicht, warum er jetzt gegangen ist. Und nochmal, ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob es dieser Habeck noch war. Also wenn er geblieben wäre, es war doch nicht mehr der Habeck von vor 3 Jahren. Wir haben jetzt politisch quasi seine Legacy versucht einzuordnen. Aber wir sehen doch auch einen Mann, und das haben wir schon im Bundestagswahlkampf gesehen, der war doch kaputt gespielt. Und das hat mit dem enormen Druck zu tun, dem er ausgesetzt war. Das hat damit zu tun, dass er für die einen sozusagen Lichtgestalt und Hoffnungsfigur war und für die anderen Hassfigur. Und ich habe ihn kraftlos erlebt, und ich erlebe ihn jetzt eigentlich auch in diesem Taz-Gespräch als jemand, von dem ich denke, ja, jetzt geh, und du bist nicht mehr der du einmal gewesen bist, als du nach Berlin gekommen bist und hier alle sozusagen die Regeln ändern wolltest.
Ich sehe das ganz anders. Ich bin erstaunt, muss ich Ihnen sagen, wie revitalisiert dieser Robert Habeck, übrigens auch revitalisiert durch diese 3 sicherlich brutal harten Jahre durchgekommen ist, noch bemerkenswert einen eigentlich von Anfang an verlorenen Wahlkampf gemacht hat und jetzt auch da sitzt. Er ist ja nicht in diesen Auftritten irgendwie entkräftet erschienen. Und das ist das wirkliche Bedauern. Er hätte natürlich in dieser Situation eines enormen ökologischen Lecks in dieser Koalition, er hätte natürlich eine starke oppositionelle Rolle führen können. Und übrigens auch das, was Niklas Blome sagte, die Frage aufnehmen können, wer wird denn die progressive Kraft im linken Mittelspektrum? Das ist überhaupt nicht ausgemacht.
Aber Herr Lücke,
das sind mit Verlaub, er hätte sich noch nicht mal lächerlich gemacht, wenn er das Bundestagsmandat behalten hätte. Er hat eine Erklärungsnotwendigkeit, ein Bundestagsmandat
auf dem
Sie haben ja mehr Hybris als Herr Habeck, sage ich Ihnen. Die würde er nie so formuliert haben. Natürlich hat er sich nicht lächerlich. Na, er hätte sich doch nie lächerlich.
Es ist absolut konsequent, jetzt auszugehen.
Ja, das können Sie so sehen. Ich sehe es völlig anders. Ich halte es ein Stück weit für apolitisch und erklärungsbedürftig. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Punkt der, wir werden in ein paar Jahren wissen, welche. Und er wird es übrigens selber sehr schnell wissen. Ich glaube, er ist keineswegs sicher, ob er es nicht sehr, sehr bereuen wird. Ich halte ihn nämlich nach wie vor für einen Menschen, der eigentlich Macht will. Er wollte Macht haben, er wollte gestalten. Er hatte einen ausgesprochenen Willen zur Gestaltung. Und diesen Willen zur Gestaltung als eine Figur, die weiter im Konzert spielt, die hat er aufgegeben.
Albrecht,
jetzt sind wir gespannt.
Überfordern wird, aber ich probiere es einfach. Ihr dürft mit einem Satz, nämlich Ja oder Nein, antworten.
Ob ihr glaubt,
dass es ein Comeback von Robert Habeck in die aktive Politik, nicht als politischer Beobachter und Kommentator, geben wird. Ja oder nein?
Nicht ausgeschlossen. 2 Worte.
Jana?
80-20.
Nikolaus?
Eher kommt Ricarda Lang zurück.
Die ist ja noch da.
Das ist ja so gut wie ausgemacht. Nikolaus, jetzt, wenn Robert Habeck tatsächlich bald Dozent in Berkeley ist und du dürftest dort studieren, welches Seminar würdest du besuchen? Was könnte dir der grüne Robert Habeck als beinharten Konservativen doch noch beibringen, worauf du neugierig wärst?
Das mit dem Muschelfrieden? Ich glaube, das mit dem Muschelfrieden, das nehme ich jetzt wirklich mit. Ich kannte den Begriff, aber ich hatte ihn nicht mehr so drauf, wie du ihn wunderbar ausgeführt hast. Ja. Und so die Idee, man kann auch bei dir, bei einem so klugen Menschen wie dir, quasi ein eigenes Brand entwickeln, eine eigene Marke werden, wenn man zwischen 2 Parteien einen Kompromiss aushandelt, das ist schon echt cool. Vielleicht ist das die Kunst des Robert Habeck gewesen. Ich mache einfach Kompromisse und nenne das dann die Methode Habeck.
Du Hammer. Unterschätzt einfach, wie stark sich die beiden Seiten damals gegenüberstanden. Jedenfalls, der Frieden ist gesichert. Den Frieden in der Ampel hat er nicht hinbekommen. Vielleicht war es auch gar nicht seine Aussage. Ich mache hier einfach mal einen Punkt, bedanke mich für diese engagierte Diskussion über Robert Habeck. Aber es gab in dieser Woche natürlich auch noch andere Themen aus dem politischen Bereich, die euch irgendwie umgetrieben haben. Deshalb habt ihr mir Rubriken geschickt und wir fangen mal mit deiner an. Nikolaus, sie klingt so.
Die Ohrfeige der Woche.
Die Ohrfeige der Woche geht meines Erachtens an Andrea Nahles, beziehungsweise stellvertretend für alle, die sich mit Arbeitsmarktpolitik beschäftigen und daran scheitern. Wir haben nunmehr mehr als 3 Millionen Arbeitslose, arbeitslos gemeldete, und 1,2 Millionen freie Stellen. Und das muss mir jetzt mal einer erklären. Warum es 113.000 Beschäftigte der Arbeitsagenturen nicht schaffen, auf 1,2 Millionen Stellen ein paar hunderttausend, vielleicht sogar 1 Million Leute von den 3 Millionen Arbeitslosen zu vermitteln.
Gut, du stellst das hier provokant in den Raum. Was wäre denn deine Erklärung?
Das Bürgergeld hat neben vielen Dingen, die es verändert hat, eins vor allen Dingen verändert. Nämlich den Arbeitsagenturen, den Vermittlern am Tisch zu sagen, es ist wichtiger, den Arbeitslosen weiterzubilden, um dann mal zu schauen, ob er Raketentechniker werden kann, als ihn in Arbeit zu bringen, denn so war das vorher. Bei Hartz IV hieß es Vorrang für die Vermittlung in Arbeit.
Und das kommt jetzt wieder zurück. Der Arbeitssuchende darf so gut wie keine Ansprüche an die Arbeit stellen.
Der Arbeitssuchende sollte eine ihm vergleichsweise zumutbare, also nicht in 28 Lichtjahren Dienstreise bzw. Anfahrtsweg gelegene Arbeitsstätte ja auch annehmen müssen. Denn aus einem folgenden Grund, wenn er sie ablehnt, dann muss man ja eigentlich annehmen, naja gut, dann braucht er auch das Gehalt nicht aus dieser abgelehnten Arbeitsstelle. Und wenn er das Gehalt nicht braucht, warum braucht er dann eigentlich Bürgergeld? Jetzt erklär mir das mal. Das steht übrigens so fast wörtlich in dem Urteil des Verfassungsgerichtes von 2019 drin, das wir immer zitieren, wenn es heißt, oh, das darf man nicht unter 30% senken. Mhm. Hinten, wenn man ein bisschen zu Ende blättert und zu Ende liest, was manchmal ja nicht schaden kann, weil die Pointen ja meistens hinten kommen, steht eben drin, naja, jemand, der das Zumutbare ablehnt, der hat offenkundig schon.
Seht ihr das alles so wie Nikolaus?
Naja, ich sehe zumindest das, was er als die ganz große Fragestellung, die ja über allem steht, was jetzt diesen großen Reformherbst ausmacht, die Frage, wie kriegen wir ein Land wieder flott, bei dem ersichtlich eine ungeheure Diskrepanz besteht zwischen Arbeitsplatznachfrage, die da ist, und bei einer Zahl von 3 Millionen Arbeitslosen. Da hat Niklas Blome völlig recht. Wir müssen die Frage erklären, und das hat damit zu tun, dass tatsächlich, und übrigens in vielen Bereichen, ich bringe mal den Bereich der Migration, dass auch im Bereich der Migration die Anforderungen, die wir übrigens selber als Staat gestellt haben, an Migranten, die mit einem Deutschnachweis behelligt wurden, der weit über das normale Deutschniveau manches Bio-Deutschen ging, bevor sie in Arbeit vermittelt wurden. Also der Wunsch, Menschen schneller zur Arbeit zu befähigen, glaube ich, der muss in einem stärkeren Maße befriedigt werden, damit auch dieses Thema nicht immer ausgespielt werden kann. Da, glaube ich, hat Niklas Blome sehr einen Punkt getroffen und diese Diskrepanz ist schlagend. Wir müssen versuchen, diese Lücke zu verringern, weil ganz ersichtlich ist das mit der Kernbereich der AfD, um auch Menschen gegen diejenigen, die berechtigt, ich sage bewusst berechtigt, Bürgergeld oder jetzt später eine andere Form Sozialhilfe bekommen, in Stellung zu bringen.
Jana, gibt es für dich eine Grenze der Zumutbarkeit, dass man eben sagt, also klar, könnten wir diesen Menschen, der hochqualifiziert ist, jetzt in diesen Job vermitteln, wo er diese Qualifizierung realistisch betrachtet nicht braucht?
Naja, ich bin kein Arbeitsmarktexperte, aber ich glaube, diese Debatten werden wir eben in Zukunft wieder führen müssen, weil diese 3 Millionen, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass Herr Blome das Thema noch anspricht, ist, ich war auch mich immer ein bisschen geschüttelt. Wir sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten hier. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo wir 4 Millionen Arbeitslose hatten, wo wir 5 Millionen Arbeitslose hatten. Ich komme aus dem Osten.
5 Millionen waren die Wegmarke, wo Gerhard Schröder gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt kommt die Agenda und Hartz IV.
Das war kurz danach, aber sozusagen 2004, 2005. Also ich finde heute bei der heutigen Meldung 3 Millionen Arbeitslose, dann merken wir erstmal, dass wir, wie lange wir eigentlich über dieses Thema gar nicht mehr gesprochen haben. Und das kommt jetzt, glaube ich, zurück. Ja.
Es gibt einen Satz von Olaf Scholz, der lautet, auch unbequeme Arbeit ist besser als keine Arbeit. Den hat er allerdings nicht als Bundeskanzler gesagt, sondern als SPD-Generalsekretär, als er die Agenda vertrat.
Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Hartz nochmal, weil
nein, auf keinen
ob
Fall.
Wir eine Hartz-IV-Debatte führen wollen.
Fängt das aber können wir auch gerne an, lange mit machen. H wie Heizungsgesetz.
Das können wir wirklich gerne machen. Und dann bin ich auch bei dir, Markus.
Blome muss in den Feierabend, das können wir heute nicht mehr lange
machen. Dann müssen
machen.
Wir auch über die politischen Folgeschäden solcher Arbeitspolitik sprechen.
Jana, damit sind wir bei deiner Rubrik.
Großartig. Davon will ich viel mehr hören.
Ja, ich hab gedacht, war mir ziemlich sicher, dass die Kollegen hier nur mit negativen Sachen kommen. Deswegen habe ich mir was Positives überlegt. Die Bundesbauministerin Verena Huberts hat vorgestern bekannt gegeben, dass sie im Amt Mutter wird. Und das finde ich erstmal eine schöne Nacht. Ich habe mich übrigens auch über den Tweet von Friedrich Merz, dem Bundeskanzler, in der Sache gefreut. Er hat da gleich sozusagen gratuliert. Und interessant ist, dass vielleicht noch weiß, glaube ich, kaum jemand weiß, die Ostbeauftragte Elisabeth Kaisers hat auch im Amt im Juli ein zweites Kind bekommen. Und Rim Alabali Radovan, die neue Entwicklungshilfeministerin, ist auch junge Mutter. Das heißt, wir haben drei junge Frauen in dieser neuen Bundesregierung, die junge Mütter sind. Das hätte man dieser Regierung, dieser Merz-Regierung gar nicht zugetraut.
Da will ich die Kommentare der anderen Herren gar nicht zu hören. Und deshalb sind wir schon bei der Rubrik von Albrecht.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, ich finde den Begriff, das sei an der Stelle gesagt, Peinlichkeit fast noch untertrieben. Ich würde es fast zur Idiotie der Woche aufwerten wollen.
Gerne.
Stammt vom neuen Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung, Alois Rainer, der dem ARD-Magazin Panorama Folgendes sagte. Und das bindet, glaube ich, auch uns recht gut zurück zur Debatte um das Fehlen von Robert Habeck. Zitat, mir ist der Klimaschutz ein wichtiges Ziel. Und der Klimaschutz ist der gesamten Bundesregierung ein wichtiges Ziel. Das hat mit dem Fleischkonsum meines Erachtens nichts zu tun. Das sagt uns der neue Landwirtschaftsminister von Söders Gnaden, könnte man dazu sagen. Dem Mann, der von Robert Habeck, wie heißt der schöne Satz noch?
Das war Ihr Wort, genau.
Das hätte ich auch, sagen Sie es mal. Wie war es nochmal genau?
Das fetischhafte Wurstgefresse.
Genau.
Das fetischhafte, und das ist ein echter Habeck,
das,
muss man sagen.
Ja, das ist, können wir so sehen. Habeck, da sieht man nochmal, wie sehr er uns dann wieder animiert. Das war natürlich ein Habeck im gewaltigen Geklingel. Blöderweise auch konterkarierend seine eigentliche, sonst nicht so populistische Art. Aber es war Ausdruck der Tatsache, und das würde ich jetzt mal ernsthaft drehen, der Tatsache, dass wir es tatsächlich mit einem absoluten Rollback in dieser Zeit, in dieser Regierung mit dem fetischhaften Söderschen Wurstgefresse zu tun haben und einen Landwirtschaftsminister, der nicht begreift, dass jede Umsetzung, um es mal sehr deutlich zu sagen, von Kilojoule aus vegetarischer Ernährung in Fleisch eine ungeheure Verschwendung von Wasser, von Energie etc. ist und dass natürlich damit die Fleischfrage eine zentrale Klimafrage ist, der hat offensichtlich von dieser Frage noch nicht so viel begriffen und deswegen halte ich das für erstaunlich, aber vielleicht auch bezeichnend und da denkt man sich, na schade, dass es einen Robert Habeck nicht mehr gibt.
Aber Herr von Lucke,
ist auch so ein Wort, das erinnert mich an die, das erinnert mich auch 2004, 2005, oder?
Oder ist das jetzt, war das Herr von Lucke, war das jetzt fetischhaftes Wurstgehasse?
Ich hasse Wurst überhaupt nicht. Ich finde Wurst eine schöne Angelegenheit. Aber es ist die Frage, ob man wie Markus Söder sich jeden Tag, man weiß ja auch, verfolgen Sie mal, wie Herr Söder das macht, wenn er über einen Markt geht, er schnappt sich die erstbeste Wurst, das ein Bild, ein Selfie und dann ist es das der nächste. Also damit, finde ich, ist die Frage letztlich, ich finde, das ist natürlich jetzt mal lustig, aber am Ende, es ist eine ernste Thematik und deswegen an dem Punkt, der Rollback ist ziemlich im Gange. Und deswegen, der zweite Satz von Söder war eben so beredt, wir haben ihn ja auch schon formuliert. Robert, mach's gut. Wenn möglichst weit genug. Das war nicht nur, dem Mann fehlt das nicht nur. Ich glaube schon, dass auch das Wissen darum, da war jemand, der hat die Fragen gestellt, ist eine Erleichterung für die, die es nicht so
gerne. Die letzte Frage, die ich an euch stelle, ist der Blick in die Zukunft. Was glaubt ihr, was die kommende Woche politisch so prägen wird, dass wir es hier im Apotheker Presseclub besprechen in einer Woche? Nikolaus, dein Tipp?
Ich wusste nicht, dass wir in die Glaskugel schauen müssen. Ja. Ich mache mir damit Sie kurz noch nachdenken. Also ich bin eigentlich im Sabbatical seit Anfang des Jahres. Ich habe das hier kurz unterbrochen für Sie. Ich weiß nicht, was nächste Woche im politischen
Berlin. Vielen Dank, das ist nett für die Unterbrechung. Albrecht?
Ja, ich nehme an, der Vorschlag der nächsten Bundesverfassungsrichterin wird uns wieder in einem Maße, die leider viel zu überhöht ist, beschäftigen, während die ganz großen Fragen dann vielleicht wieder aus dem Blickfeld geraten.
Und jetzt hat Nikolaus
auch. Ja, jetzt habe ich Atem geholt. Ich glaube, es ist natürlich die angehende Sozialstaat. Staatsdebatte und was wir uns davon wie besser organisieren können, damit man mit weniger Geld vielleicht mehr erreicht, und zwar mehr Gerechtigkeit vor allen Dingen erreicht, bei 500 einzeln zu beantragenden Sozialleistungen.
Die Union erwartet da sehr viel Reform. Die SPD überlegt noch, ob sie da mitgehen will. Das wird sicherlich eine spannende Frage, die uns den ganzen Herbst beschäftigen wird. Vielen Dank für die Debatte heute. Das hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Danke, war toll. Tschüss.
Vielen Dank.
Danke.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer.
Produktion Kate Kugel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.